Grüß Gott allseits. Es war ein langer Tag, die Sonne geht unter. Wir haben enorm viel gehört und ich glaube, es ist uns allen noch gar nicht bewusst, was wir wirklich an Informationen bekommen haben. Ich möchte den Organisatoren gratulieren, wirklich von Herzen. Es waren hier Wissenschaftler, Entscheidungsträger, Bauern und andere Menschen und allen gemeinsam waren, sie wollen Verantwortung übernehmen. Und das ist das Goldstück, das hier abgelaufen ist. Gratulation. Ich selber bin zwar nicht Gentechniker, wie Urs gemeint hat, sondern Biotechnologe und habe natürlich auch mit der Gentechnik zu tun. Ich habe sogar die Biotechnologie vor 35 Jahren gegründet bei uns in Österreich. Ich war aber auch im Vorstand der European Federation of Biotechnology mehr als 10 Jahre lang. Ich weiß also wirklich, was hier läuft. Das will ich schon betonen. Um hierher zu kommen, noch etwas Gescheites zu sagen, habe ich mich schlau gemacht in der NZZ. Die hat in den letzten 2 Wochen sehr vieles geschrieben und da konnte ich, und das schätze ich an der Schweiz her, die klaren Argumente kennenlernen von den Leuten, die sich gegen das Moratorium aussprechen. Und das ist eine Art Zusammenfassung. Einiges wissen Sie, aber vielleicht ist es gut, dass Sie das dann nochmal hören. Man hat hauptsächlich 4 Argumente. Man sagt, wozu ein Moratorium? Wir haben ja seit 2004 ein wunderbares, strenges Gesetz. Und wenn man das hört, sagt man ja, eigentlich gar nicht so dumm eigentlich. Aber dann kommen die Argumente 2, 3 und 4 und die widersprechen völlig. Und das zweite Argument ist, ja, der Bürger soll die Wahlfreiheit haben. Drittens, Koexistenz muss sein. Und viertens, in der Agrarbiotechnologie oder Agrargentechnik kann man Forschung und Anwendung nicht trennen. Und wie ich das gelesen habe, habe ich natürlich genau gewusst, was ich hier Ihnen sagen werde. Und meine Antwort ist ganz klar, zu allen 4 Aussagen der Gegner des Moratoriums sage ich glatt nein. Es stimmt von A bis Z nicht. Und das möchte ich hier aber begründen, ohne sehr viel ins Detail zu geben. Ich habe mir das zu Hause überlegt und habe die 10 Dogmen der Genetik, der Gentechnik zusammengefasst. Sozusagen die 10 Gebote der Gentechnik. Und wie ich hier sitze, den ganzen Tag zuhorche, habe ich gespürt, ja, stimmt sehr vieles rein. Alles, was gesagt worden ist, kommt also irgendwie wieder vor. Nur ich bringe ein bisschen Ordnung hinein. Von diesen 10 Dogmen beziehen sich 4 auf die Grundlagenwissenschaft der Genetik und 6 auf die Anwendung der Gentechnologie. Und mein Anliegen ist, dass Sie sich das anhören und vielleicht wirklich wertvolle Argumente für Ihre Diskussion mit Ihren Nachbarn finden. Also meine Gedanken könnten gut verwendbare Argumente sein, weil es ist wichtig, dass man nicht fundamentalistisch reagiert, sage ich will gar nichts wissen davon, sondern dass man sich sachlich mit Argumenten zu Wort meldet. Und ich kann Ihnen versichern, ich bin seit 3 Jahren, obwohl ich in Pension bin, unterwegs gegen die Gentechnik und ich habe von den Befürwortern der Gentechnik noch nie ein Argument gehört, das mein Argument aus dem Sattel gehoben hätte. Also horchen Sie zu, die Argumente müssen Ihnen auch was bedeuten. Also, das erste Dogma, ein Gen ist ein Lego-Steinchen. Kennen Sie alle, die Kinder spielen damit. Der Hintergrund ist, dass die Wissenschaft tut so, als wäre das Gen ein materielles Ding. Ein Lego-Steinchen. Das stimmt aber nicht, weil andere Genetiker haben schon lange gefunden, dass Gene, genauso wie alles im Leben, unendlich viele Wechselwirkungen hat. Die Gene untereinander und die Gene zur Umgebung. Ganz wichtige Tatsache. Da gibt es ein ganzes Dokument von Concerned Scientists in the Area of Genetic Engineering. Bin also nicht allein. Und wenn Sie richtig zugehört haben, ist das erste Dogma schon die Grundlage für Ihre massiven Kritik, dass Sie können schon andeuten, ja, was kommt denn dann heraus, wenn von vornherein man hier mit Genen spielt, der Spieltrieb der Wissenschaft, die dann. Jetzt rede ich schon wieder zu viel. Also das erste ist klar, ein Gen ist ein Lego. Zweitens, das Dogma, ein Gen ist ein Protein, wird übertragen, und ein Protein repräsentiert eine Eigenschaft. Das hat uns Glöckner wunderbar schon gesagt, die Idee, dass man das PT überträgt auf den Mais, kann ich auch verstehen als Spieltrieb der Wissenschaft. Aber es wird nicht ein Protein übertragen. Die Biologie hat schon vor 15 Jahren im Fall der Fruchtfiele erkannt, dass ein Gen nicht ein Protein überträgt, sondern ein Gen kann 38.000 Proteine, das heißt 38.000 Eigenschaften übertragen. Und jetzt wird es langsam kriminell. Nämlich die wissenschaftliche Kritik an der Genetik zeigt das. Ein Gen überträgt nicht nur ein Protein, sondern viel mehr und den Rest weiß man überhaupt nicht. Das war doch das Bild von Busch gezeigt. Drittes Dogma. Hört man sehr oft. Ja, die Genetik, die Gentechnik läuft in der Natur auch ab im Leben. Aber bitte, das, was in der Natur abläuft, überschreitet keine Artgrenzen. Das haben Sie auch schon öfter gehört. Erstens. Und zweitens, in der Natur, wenn etwas konstant vorhanden ist, ja, dann gewöhnt sich die Rest der Natur daran. Wenn also das PT-Toxin von Bacillus thuringiensis im Biolandbau seit 50 Jahren verwendet wird, so geschieht das so, dass die Schädlinge sterben, wenn sie das fressen. Und nächsten Tag scheint die Sonne drauf, das Toxin zerfällt und alles ist in Ordnung. Aber jetzt kommt die Genetik und baut dieses Toxin von Bacillus in eine Pflanze ein. Und das ändert völlig die Eigenschaft. Es geht nicht mehr kaputt, wenn die Sonne drauf scheint. Und die Insekten können sich gewöhnen und nach 5 Jahren oder 7 Jahren wirkt das überhaupt nicht mehr. Und diese Tatsache wird auch von dieser Industrie sehr oft verwendet, weil sie sagen, ja, das ist unser Schicksal, wir sind immer hinten nach, das ist eine Art Tretmühle. Aber man kann auch aus der Tretmühle aussteigen, wenn man eine gewisse Weisheit hat und vorausdenkt. Dann viertens, und jetzt wird es eigentlich noch schärfer, ich hoffe, es ist für Sie nicht zu kompliziert, aber ich muss in die Tiefe gehen. Die Gentechnik sagt, haben alle in der Schule gelernt, oder die Eltern wenigstens, ja, dort ist die Vererbung begründet. In den Genen liegt das Geheimnis des Lebens. Und ich sage aber ganz deutlich, das ist ein Dogma, stimmt auch nicht. Die Gene sind nicht das Buch des Lebens. Vor 10 Jahren haben russische Wissenschaftler begonnen, das zu erforschen, und ist inzwischen bestätigt worden. Es gibt eine Ebene über den Genen, die man noch nicht genau kennt. Aber dort spielt sich das Buch des Lebens ab. Weil die Gene sind nichts anderes, ein guter Vergleich, wie die Buchstaben eines Satzes. Und jemand muss Ordnung hineinbringen in diese Buchstaben des Satzes. Das ist noch ein Geheimnis. Und merken Sie sich den Ausdruck, Epigenetik ist dieser Ausdruck für diese Wissenschaft, dieser Ebene über den Genen. Und dort wird die Ordnung und das Wunder des Lebens hineingebracht. Können Sie leicht im Internet finden mit Epigenetik. Das heißt aber im Klartext, was sich da abspielt, so viel weiß man auch schon, hat mit Materie nichts mehr zu tun. Es gibt sogar Übertragungen von Genen, und jetzt verbrennen Sie mich nicht am Scheiterhaufen, so im Mittelalter. Die Übertragung der Gene kann durch bioelektromagnetische Wellen erfolgen. Und jetzt werden Sie sagen, na, das ist schon Spinnerei. Nein, leider hat uns die Wissenschaft seit 80 Jahren nicht die Wahrheit erzählt, weil sie wissen ungefähr von der Quantenphysik her, dass auch dort gezeigt worden ist, dass die Materie, die Masse, die Atome sind leer. Ein unendlich großer leerer Raum. Und je näher man hineinkommt in diese Teilchen, man findet wieder nichts als elektromagnetische Felder. Also auch in der Physik, die Quantenphysik sagt uns schon seit 80 Jahren. Und bei der Genetik rächt sich das jetzt ganz deutlich. Und zwar warum? Was hat schon die Quantenphysik mit uns im Alltagsleben zu tun? Nichts. Aber die Genetik, die trifft uns voll. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass man das Argument kennt. Es ist lächerlich, wie altmodisch, frommes Wort, wie altmodisch die Genetik vorgeht. Sie operiert mit Hypothesen, die die Wissenschaft schon von Jahrzehnten gezeigt hat, dass sie nicht stimmt. Also Materie ist es nicht, sondern elektromagnetische Felder. Dort ist das Wunder des Lebens verankert, so viel ist schon deutlich. Jetzt kommen wir zum zweiten Bereich, der Anwendung der Gentechnologie. Das fünfte Dogma ist, man kann es machen, also muss man es machen. Und da hören Sie schon heraus, das haben die Gegner des Moratoriums ja auch gemeint. Man kann Forschung und Anwendung nicht trennen. Und ich sage ganz klar, die sagen in anderen Worten, was ich kann, das muss ich tun. Niemand kommt mir auf die Idee, ob ich es tun soll. Und ich bin Technologe. Und der Technologe ist immer vor derselben Situation. Ich habe die Grundlagenwissenschaft und muss sie übertragen ins Leben oder Industrie oder wo immer sie hin. Aber ich bin verantwortlich als Technologe für diese Übertragung. Darum ist für mich die Technologie immer die wichtigste Frage. Ja, soll ich denn das tun, was ich tun kann? Das ist eine Krise der heutigen Zeit, nämlich die Ethik. Und da komme ich drauf noch zurück. Doch das zeigt sich aber auch, und es hat mehrere Bemerkungen schon gegeben tagsüber, Wissenschaft wird immer hingestellt als etwas, was Erkenntnisse schafft. Nein, die Sprache ist ja falsch gewählt. Das war vielleicht einmal so. Aber eine Erkenntnis, wissen Sie, was Erkenntnis ist? Ist die Kombination von Wissen und Werten. Erkenntnisse sind Weisheit. Und Weisheit kann das Wissen sofort bewerten. Aber Wissenschaft schafft nur Fakten. Wissenschaft schafft nur materielle Aussagen. Keine Werte, weil wir keine Werte mehr haben. Wir haben die Ethik verloren. Und dieser Ausspruch, man kann es tun, also muss man es tun, vielleicht wissen das einige von Ihnen, das stammt aus dem Jahr 1943, wie der Entwickler der Atombombe, Professor Teller, zum Senat in Amerika gebeten worden ist, einen Bericht zu geben. Und er hat berichtet und zum Schluss hat er gesagt, Mr. President, wir können es tun, also müssen wir es wohl tun. Und da hat er geklopft und das war die Atombombe. Und seit diesem Jahr ist völlig manifest, wir im Westen haben keine Ethik mehr. Und das zeigt sich natürlich ganz deutlich auch im Fall der Gentechnik. Sechstes Dogma, die Koexistenz ist ganz leicht möglich. Bitte, wozu braucht man heutzutage noch eine Studie? Jeden Menschen, der logisch denken kann, ist von vornherein klar. Der eine hat es ja gesagt, ich brauche das gar nicht beforschen. Das muss Auswirkungen haben, weil eben die Grundlagenwissenschaft, Genetik so viele Fehler hat, würde das hier natürlich deutlich rächen. Mehr brauche ich nicht sagen, außer dass ich sage, wieder sind die Worte ganz schlau gewählt. Also wenn immer ich erzähle jemandem, Koexistenz zu sein, sagt jeder, Koexistenz ist eh prima, oder? Koexistenz ist doch friedliches Auskommen. Und ich unterstelle den Leuten, das wird absichtlich so gewählt, um ganz was anderes vorzutäuschen. Das ist Hinterlichtführung, das ist Lüge. Absolut. Siebtes Dogma, haben Sie auch gehört, die substanzielle Äquivalenz ist gegeben. Und ich wiederhole, das ist nur eine Hypothese, ist nie wissenschaftlich bewiesen worden und wenn nur mit Kurzzeitversuchen und wenn nur mit materiellen Dingen. Und ich habe schon früher erzählt, das Leben ist weit mehr als Materie. Und einer der Herren hat gefragt, was ist Leben so? Möchte ich ein paar Stichworte gegeben. Leben hat sehr viel mit Energie zu tun und Information. Es ist ganz klar, dass ich einen Körper habe. Und dieser Körper ist die Manifestation des Lebens. Aber mein Körper ist die Manifestation des Geistes, der irgendwo in mir verborgen ist. Und von dem weiß man natürlich sehr wenig noch. Aber man weiß, dass der Informationsgehalt in Lebensmitteln drinnen ist. Darum heißt Lebensmitteln. Und man ist dabei, dass man das sogar fotografisch erfassen kann mit Biophotonenfotografie. Diese Information kann man erfassen. Merken Sie diese Argumente, ich könnte da noch viel mehr darüber sagen. Und ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben, über das Geistige in der Natur. Und ich möchte das dem Urs schenken und reden mit ihm, wenn Sie das interessiert. Das Dogma Nummer 8, und jetzt komme ich langsam zu Ende, heißt, haben auch schon gehört, ja sehr klar, Profit muss sein. Also Selbstverständlichkeit sagt die Wirtschaft. Und es ist ganz klar, das ist eine Entartung. Wie alles, ob es Technik ist, Wissenschaft oder Kirche, alles sollte dem Leben dienen. Also auch die Wirtschaft. Also brauchen wir eine neue Form der Wirtschaft. Keine Details. Aber wir brauchen ethische Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind und innerhalb dessen kann sich die Wirtschaft dann bewegen. Und diese Rahmenbedingungen lassen sich auch ganz klar definieren. Sie sind ökosozial zu definieren. Natur und Mensch stehen außerhalb der Machenschaften der Wirtschaft. Und dieses Konzept gibt es schon. Ich arbeite seit 15 Jahren mit dem ehemaligen Vizekanzler der Republik Österreich zusammen, der vor 20 Jahren diese ökosoziale Marktwirtschaft ausgedacht hat. Und seitdem tut er sie immer reifer und reifer gestalten. Erst damals darüber politisch gestolpert. Also die Frohbotschaft heißt, wir haben ein wirklich frommes, schönes, zukunftsfähiges Wirtschaftssystem, die ökosoziale Marktwirtschaft. 9. Dogma, Menschenrechte braucht man nicht. Wozu? Die Natur ist eine tote Materie, die ist auch unwichtig. Und pro Leben, die österreichische Plattform hat gezeigt, wir laufen zum höchsten Gericht der Menschenrechte der Vereinten Nationen, um einzuklagen, dass die Gentechnik Menschenrechte verletzt. Und um es nochmal zu wiederholen, die wichtigsten sind die Selbstbestimmung, die in vielen Verfassungen, wenn nicht allen, drinnen steht. Jeder Staat, jedes Volk kann selbst bestimmen, wie sie sich organisiert. Zweitens das Eigentum. Die Biobauern sind ausgelöscht, wenn die Gentechnik kommt. Das ist ein Eingriff in ein Menschenrecht, ganz klar. Und der Rest ist hier klar, Nahrung und Gesundheit und einiges andere noch. Und das zehnte Dogma ist eigentlich ein Antidogma. Eine positive Aussage, die für mich alles zusammenfasst. Die Gentechnik angewandt, ganz gleich, ob es in der Medizin ist, die rote, oder in der Landwirtschaft, die grüne, ist eine Frage der Demokratie. Wir haben schon so vieles tagsüber gehört. Ich glaube, Sie werden die Hälfte schon verstehen. Ich mache es wieder nur kurz. Ich bewundere die Schweiz, weil sie haben noch Demokratie. Sie haben es immer gehabt, aber so wie ich verstanden habe, wird die angeknabbert. Von wem? Von der EU. Und ich traue mich auch zu sagen, dass gerade die Politiker im Bundesrat und so, die sind ganz stark gefährdet, die sollte man eigentlich abschieben zur EU. Aber hoffentlich ist das Volk in der Schweiz demokratisch so selbstständig denken, dass sie sagt, wir haben das durchschaut, wir wollen das nicht, weil wir haben noch Demokratie. Und zum Schluss ein Beispiel, Buschert auch kurz erwähnt. Ich bin mit einer Skandinavierin verheiratet, darum weiß ich das zufällig. Norwegen ist das Musterland für mich. Sie haben seit 12 Jahren ein wunderbares Gentechnikgesetz. Ich werde gleich erzählen, was der Inhalt ist. Aber wie das zustande gekommen ist, meine Damen und Herren, das ist das Wunderbare. Und ich bin froh, dass ich diesen Fall kenne, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich in den Bergen schon längst versteckt haben und sage, ich will von Menschen nichts mehr wissen. Dort in Norwegen entscheiden nicht die Politiker, entscheiden auch nicht die Experten, sondern wer? Das Volk. Und nicht mit einer Volksabstimmung, das ist zu billig, sondern dort werden Laien, Konsenskonferenzen eingerichtet. Das heißt, man macht eine Annonce in der Zeitung, Leute, meldet euch, üblicherweise alle gesellschaftsrelevanten Probleme werden dort so behandelt. Da melden sich tausende Menschen. Und da werden halt ein paar ausgesucht, das sind nicht mehr als 20, ein Mann, eine Frau, ein Studierter, ein Bauer, ein Schwarzer und so weiter. Und die repräsentieren sozusagen den gesunden Menschenverstand. Und die werden monatelang eininformiert mit neutralen Informationen, natürlich gegen Bezahlung am Wochenende. Und dann kommt die entscheidende Phase, dass die Experten, die was verkaufen wollen, eingeladen werden. Und ich war selber dabei, wie vor 11 Jahren Norwegen überlegt hat, sollen wir gentechnisch modifizierten Raps, es war Raps, einführen. Und die haben das genau angehorcht. Es ist nicht so, dass die Experten oben sitzen, das Volk sitzt brav unten, schreibt mit, nein, umgekehrt. Die Laien sitzen oben und fragen die Experten so lange, bis sie glauben, alles zu wissen. Da werden die Experten entlassen, die Laien ziehen sich zurück und diskutieren so lange aus, bis sie zu einer Meinung kommen. Kein Minderheitsvotum ist möglich. Und das nennt man Konsens. Und der Konsens ist kein billiger Kompromiss, sondern es wird alles ausdiskutiert, was menschlich mit erfassbar ist. Wunderbar. Und ob es wirklich wunderbar ist, können Sie selber beurteilen, indem ich sage, die Norweger, diese Laienkonsenskonferenz hat zwei Antworten der EU damals mit dem gentechnischen Raps gegeben. Erste Aussage, bitte wir in Norwegen brauchen das nicht. Hinzugefügt, jeder Staat möge das für sich entscheiden. Sie spüren schon, nicht schlecht. Und das Zweite ist noch deutlicher. Sie haben gesagt zur Wissenschaft, Wissenschaftler, geht's nach Hause und macht eure Hausaufgaben, kommt in 20 Jahren wieder. Ich spüre schon, dass Sie das auch wunderbar finden, aber ich möchte Ihnen auch klären, warum. Erstens, dort oben hat man immer eine Demokratie gehabt, genauso wie in der Schweiz. Dort nie ein König oder irgendwer hineinregieren können, weil das Land ist so zerklüftet mit den Fjorden, alles unmöglich. Die selbstständigen Bauern sind nie leibeigen gewesen. Ganz wunderbar eigentlich. Erstens. Und zweitens, seit 15 Jahren hat Norwegen ethische Standards. Sie glauben, ich erzähle von einem anderen Planeten. Sämtliche Institutionen des Landes, ob Kirchen oder Staat, sämtliche Ministerien, alle Universitäten, haben mitdiskutiert, auch mit dem Konsens, und haben diese Standards, diese ethischen Standards aufgestellt. Sie können das alles im Internet nachschauen. Das ist das Vorbild eigentlich. Und das ist natürlich die Frage, wie kommen wir dahin? Die Schweiz hat es vielleicht leichter, Österreich hat es schon schwieriger, wir haben zu lange K&K gehabt, Kaiser und König, so ist denn das. Und da gibt es nur eine Botschaft, das ist dann meine Schlussaussage. Bewusstseinsänderung muss passieren und das muss jeder für sich natürlich schaffen. Er muss sich informieren, sich selber zu einer Meinung bringen und dann muss er den Mut und die Kraft aufbringen, zivilen Ungehorsam zu zeigen. Und da wünsche ich uns allen Glück in der Zukunft. Danke.